Wer vielleicht denkt, Betriebsräte können nur klein, klein, eine Betriebsvereinbarung hier, einen Gang zur Einigungsstelle da, sehr weit gefehlt. Ein Blick auf die Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2024 zeigt sich mal wieder sehr nachdrücklich, was die Gremien alles im Blick haben, um Beschäftigung zu sichern, wie sie dazu gekonnt Netzwerke bauen und nutzen und welche cleveren Antworten sie auch auf große wirtschaftliche Herausforderungen haben. Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat heute zwei Gremien zu Gast, die sich mächtig für ihre Belegschaften ins Zeug gelegt haben und dabei auch zeigen, wie wichtig der Blick über den eigenen Firmenzaun ist. Starten wir also direkt in die beiden Gesprächsrunden. Wir wünschen euch eine interessante Hörzeit.
Wenn mehrere Krisen an einem Standort zusammenkommen, führt dies oft zu ausweglosen Situationen der am Standort ansässigen Unternehmen, die nicht selten mit Werkstilllegungen enden. Das hat Auswirkungen auf die Beschäftigten und den ganzen Landkreis. Wie es einem Netzwerk aus Betriebsräten gelungen ist, ein solches Szenario zu verhindern und durch ein gemeinsames, innovatives Konzept eine Standortsicherung und auch noch Förderung vom Land zu bekommen, erfahre ich heute von Oliver Elsen. Er ist Betriebsratsvorsitzender von Aluminiumoxid Stade GmbH und von Thomas Mellen. Er war bis 2024 Betriebsratsvorsitzender von Dow Chemical Werk Stade und ist jetzt im Ruhestand. Beide sind Mitglieder im Bezirksvorstand der IGBCE Hamburg-Harburg. Holly und Thomas, ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank.
Euer Projekt, Thomas, heißt vom Stader Luftschloss zur Standortallianz, innovative Auslegung des Paragraphen 92a Betriebsverfassungsgesetz. Denn 92a Betriebsverfassungsgesetz definiert ja für die Betriebsräte nochmal Möglichkeiten, wie ich tatsächlich Beschäftigte weiter qualifiziere, beziehungsweise wie ich auch Beschäftigungssicherung betreiben kann, also Leute davor schütze, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie stellte sich bei euch die Ausgangslage für dieses Projekt dar? Warum musstet ihr tätig werden?
Ja, die Idee kam 2014, wo die DAO eine riesen Umstrukturierung miterleben durfte. Es wurden diverse Betriebsabspaltungen gemacht. Steyron, jetzt Trinseo, siehe DuPont und siehe Olin. Und das gab uns als Betriebsrat die Idee, einen Standortsicherungsvertrag zu entwickeln. Wir sind damals damit losgelaufen und haben immer wieder gesagt bekommen, das ist ein Einzelbetrieb und es wäre sehr schwierig, einen Standortsicherungsvertrag auf Landesebene oder Bundesebene zu besprechen, wenn es nur um einen Betrieb geht. Damals hat der Arbeitgeber auch noch nicht richtig mitgemacht, weil er nicht wollte, dass irgendwo bekannt wird, wie er seinen Betrieb führt. Und deswegen gab es damals Schwierigkeiten, als Alleingänger sozusagen einen Standortsicherungsvertrag nur für die DAO abzuschließen. In der Politik fand man zwar eine Exekutive, dass wir eine Vereinbarung oder eine freiwillige Vereinbarung abschließen konnten, ist nicht zustande gekommen. Und ich bin glücklich, dass wir das tatsächlich damals weiterverfolgt haben und durch einen Zusammenschluss und eine Allianzbildung haben wir nun halt den Arbeitgeber mehr sozusagen damit überzeugen können, für diesen Standort, für Stade an sich, für den chemischen Standort, wo auch viele Firmen jetzt ansässig sind, sich stark mit uns gemeinsam dafür einzusetzen.
Wie seid ihr das angegangen? Und ich habe eben gehört, ihr seid ja eine Kooperation von 5 Betriebsratsgremien. Wie seid ihr das angegangen, diese Kooperation ins Leben zu rufen und daran anschließend auch dieses innovative Konzept zur Standortsicherung zu vereinbaren? Weil 5 Player ist ja auch schon eine Herausforderung.
Ja, also ich kann da gerne was zu sagen. Und zwar ich von der AOS. Die AOS gibt es seit 1973 und ist letztendlich, man sagt immer so, auf der anderen Seite des Werkszaunes. Wir sind zwar alle voneinander abhängig, aber die DAO, was Thomas gerade schon sagte, wurde aufgesplittet und dementsprechend da den vier Firmen und wir von AOS damit bei. Wir sind auch abhängig voneinander. Wir bekommen Natronlauge von der DAO, wir bekommen Dampf von der DAO. Also eine Abhängigkeit ist immer zu sehen. Und haben uns denn ja Ende 2021 zusammengetan. Wir haben immer mal wieder gesprochen, vor allen Dingen damals, als es noch ein Werk war, Thomas und meine Wenigkeit. Ich mache das ja seit 2014, haben immer wieder gesprochen, wir müssen uns mal zusammensetzen, wir müssen uns treffen. Und letztendlich 2021 haben wir mit der Gewerkschaft zusammen eine Allianz bzw. ein Netzwerk gebildet. Und das erste Treffen hat Ende 21 mit den fünf Betriebsratsvorsitzenden stattgefunden und die Leute, die hier zuhören, die kennen Betriebsräte. Wenn sich fünf Betriebsratsvorsitzende treffen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass sich alle zusammenreißen und zurückstecken und jedem Gehör geben, und das hat sehr gut funktioniert und dementsprechend sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind, und das freut uns sehr.
Was beinhaltet denn euer Standortsicherungskonzept? Was können sich die Kolleginnen und Kollegen darunter vorstellen?
Also eine kleine Sache vorweg. Diese genannten Betriebsratsinitiativen, die wir oder Betriebsinitiativen, die wir gestaltet haben in der Allianz Stade, betreffen teilweise Bereiche, die zur Unternehmensführung gehören, zum Beispiel Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe. Damit sind Themen der unternehmischen Dispositionsfreiheit berührt, die eigentlich der betrieblichen Mitbestimmung entzogen sind. Das ist nun halt ein Riesenvorteil, dass wir diese Themen als Allianz gemeinsam mit den Arbeitgebern dann anpacken können. Aus der Praxis her haben wir nun halt Konsultationsprozesse im Personal, Anpassungssituationen schon mehrfach gemacht, ohne zu wissen, dass wir im Bereich von den 92er dann arbeiten. Das machen wir tagtäglich im Personalausschuss, im Betriebsausschuss. Aber hier geht es ja noch weiter. Und hier reagiert der Betriebsrat auf jegliche arbeitgeberseitigen Vorhaben zur Personalreduzierung oder Produktionseinschränkungen mit eigenen Vorschlägen zur Beschäftigungssicherung. Und das Wort Beschäftigungssicherung nur zu ganz kurz das zu erläutern. Man muss aber wissen, dass wir durch die Allianz Stade das bisherige System der Betriebserfassung auch auf dem Hintergrund der klassischen Aufgabenteilung von Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss ohnehin auch bereits deshalb verlassen, weil dem Betriebsrat die Beschäftigungssicherung als Aufgabe im Projekt übertragen wird, ihm also ein allgemeines, über den Betrieb hinausgehendes gesellschaftliches Ziel zugeteilt wird. Und das sehen wir als gemeinsame Zielrichtung als einen Riesenvorteil im Projekt.
Also ihr habt nochmal mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten euch geschaffen jetzt, ne? Das, was das Betriebsverfassungsgesetz eigentlich so gar nicht hergibt, habt ihr nochmal in diese Vereinbarung reingeschrieben. Ich kann mir vorstellen, Arbeitgeber finden das nicht so cool, dass man da ihnen so ins Handwerk fuscht. Wie habt ihr sie denn tatsächlich davon überzeugen können,
Olli? Also letztendlich da kann Thomas Studier.
Ja.
Also da kann ich letztendlich so ein bisschen die Geschichte erzählen. Also wir haben es ja ein bisschen aufgeteilt und das ist ja so eine Sache, wenn ein Betriebsrat eine Idee hat, ist das erstmal blöd. Also da kommt auch der Begriff her vom Luftschloss. Deswegen, wir haben uns ja aufgetan, es hieß ja früher Standortsicherungsvertrag. Damit sind wir ja losgegangen zu den Arbeitgebern und haben gesagt, hey, wir wollen hier einen Standortsicherungsvertrag für der ganze Chemiestandort Stade machen. Und das wäre doch eine tolle Sache. Und hier unterschreibt mal Arbeitgeber, wir gehen damit los. Wir wollen die Politik mitnehmen, wir wollen alle mitnehmen. Und da machen wir was ganz Großes, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Fachkräftemangel und dass wir Leute finden und. Und das wurde belächelt. Und letztendlich teilweise von den Arbeitgebern als Luftschloss abgetan. Und was habt ihr denn schon wieder für eine Idee? Was habt ihr für ein Motto oder sonstiges? Und da haben wir den Umweg gemacht und haben gesagt, alles klar, waren natürlich auch enttäuscht Thomas kann mir da sicherlich zustimmen. Man hat viel Arbeit investiert. Wir haben eine ganze Broschüre entwickelt, auch in der Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft. Und wir waren sehr enttäuscht und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und haben natürlich immer strategische Treffen gehabt, so wie man das ja macht in einer Gruppe. Und haben dann uns zusammengetan, haben gesagt, pass auf, wir gehen mal den anderen Weg hintenrum in Anführungsstrichen. Und zwar sprechen erst mal mit der Politik. Und haben da denn mit unseren ortsansässigen Landespolitikerinnen und Politikern gesprochen, wo wir auch alle privat Beziehung zu haben. Wir sind ja überall viel in der Politik unterwegs und auch von IGBCE-Veranstaltungen kennt man sich auch die Politik bis hin dann nach Hannover und haben da auch schon also befreundete Leute und haben dann gesagt, so, wir müssen über die Politik was hinkriegen. Und haben denn da einen Termin im Morgengrauen letztendlich vor dem ersten Rammschlag des schwimmenden LNG-Terminals hier im Stade in den von Stemmenhof, das ist ein Sitzungshof von der DAO, haben wir einen Termin mit dem Wirtschaftsminister Lies, unserem Wirtschaftsminister hier in Niedersachsen, hinbekommen, was die Landespolitiker für uns organisiert haben. Und da haben wir letztendlich unser Projekt vorgestellt. Da wurde das Projekt anders genannt, da wurde das dann umbenannt und zwar für die eine Zukunftsinitiative. Klar, ein Minister möchte natürlich nicht irgendeine Sicherung haben, sondern eine Zukunft aufbauen. Und der Minister hat uns alle gefragt, was wollen wir denn jetzt machen? Er war auch sehr irritiert, dass nur Betriebsräte vor ihm sitzen. Er hat gedacht, da kommen jetzt irgendwelche Firmen und sagen, hey, wir haben ein Problem, helf uns bitte. Und er hat gesagt, wie wollen wir es jetzt machen? Und da haben wir letztendlich zum Minister gesagt, pass auf, du Minister musst uns alle einladen und dann treffen wir uns Hannover und da sind wir fest von überzeugt, dass dann die Geschäftsführung kommen. Und so ist es dann gewesen und da kann Thomas dann auch nochmal zu dem 92er letztendlich ausschmücken, was das alles so mit sich getan hat. Das ist letztendlich auch eine innovative Auslegung.
Und was ich dazu noch sagen könnte, ist, dass wir alle Politiker vor Ort, die gewählt worden sind, ob das jetzt Bundespolitiker sind oder Landespolitiker, mit einbezogen haben. Das zeigt uns, dass wir unabhängig agieren und nicht parteibezogen im Projekt arbeiten. Dadurch findet auch kein Systembruch gemäß Betriebsverfassungsgesetz statt, wo es natürlich dem Betriebsrat eine politische Betätigung außerhalb oder im Betrieb untersagt wird. Politisch wird die Diskussion über die Beschäftigungsförderung aber unweigerlich, wenn der Betriebsrat Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen vorschlagen darf, also zu dem Thema, welches ureigenes Terrain der Politik ist. Hier arbeiten wir gemeinsam zusammen und hier gibt es auch eine enge Kooperation mit dem Arbeitgeber und allen Akteuren im Projekt, da diesen Standort diesbezüglich weiterzubringen.
Okay, was war denn am Ende das Ergebnis? Also ihr habt ja die Politik und die Verwaltung natürlich auch nochmal überzeugen können und die Arbeitgeber dann auch nochmal, habt euch gemeinsam alle auf den Weg gemacht. Was war das Ergebnis?
Also das Ergebnis ist letztendlich, dass wir eine Förderung vom Land Niedersachsen gekriegt haben, dass in einer Sitzung im April letzten Jahres war die Sitzung in Hannover. Und da haben wir uns zusammengesessen, alle waren anwesend, es war einmal die Betriebsräte waren anwesend, die Geschäftsführer waren anwesend, manche Betriebsräte sind mit den Geschäftsführern nach Hannover gefahren, weil an dem Tag die Bahn gestreikt hat, war auch ganz in Ordnung, konnte man mal sich austauschen über die Zeit und da haben wir uns getroffen und die Stadt Stade, der Landkreis Stade, die IHK und ganz viele Vertreter auch von der N-Bank und sonstiges waren da dabei und da haben wir im Ergebnis da besprochen, dass eine Förderung auf den Weg gebracht wird von 300.000 Euro. Der Landrat ist sehr schnell in die Bresche gesprungen, hat gesagt, pass auf, ich mache das über meine Wirtschaftsförderung vom Landkreis Stade. Ich würde auch nochmal 10% Mittel zur Verfügung stellen. Und wir machen das gemeinsam mit dem Land zusammen und arbeiten ein Konzept aus. Aber letztendlich der Startpunkt war an diesem besagten Treffen mit der Geschäftsführung und da muss ich oder beziehungsweise mit dem Wirtschaftsminister in sein Ministerium. Und dann ging es weiter über mehrere Treffen hier im Stade, wo auch immer wieder das Wirtschaftsministerium mit anwesend war. und bis hin zur Genehmigungsreife. Es muss dann ja ein Antrag gestellt werden und bis das Geld geflossen ist. Und wir haben da auch sehr gut was hinbekommen, und zwar ein Manager aus dem Chemiestandort Stade ist seit dem 1.1. da für uns zuständig und ist beim bei der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade jetzt angestellt und bringt natürlich nochmal einen ganz anderen Drive rein, weil er sich das natürlich von der Arbeitgeberseite beziehungsweise von der Firmenseite und ist auch eng mit uns immer vernetzt und fragt auch jedes Mal die Betriebsräte nach, weil wir ja auch mit die Initiatoren sind, müssen natürlich auch immer wieder das betonen auch irgendwo, das wird man schnell vergessen. Und das bringt auch wirklich was rein. Was ist passiert? Es wurde das Projekt eröffnet mit großem Pomporium am 17.10.2023 hier im Landkreis. Und seitdem, es wurde ein Plenum gegründet. Das Plenum besteht letztendlich aus den Betriebsräten, aus den Geschäftsführern, aus der IHK, aus dem Landkreis, aus dem Stadt. Und da natürlich auch immer übergeordnet das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftsförderung. Da ist daraus ein Lenkungskreis mit 10 Mitgliedern. Das wird natürlich immer ein bisschen kleiner, weil man mit einem über 20-Personen-Gremium oder Plenum natürlich nicht ganz viel auf der Reihe in Anführungsstrichen bekommt. Die müssen aber beschließen. Das ist ganz historisch aufgebaut. Lenkungskreis, immer paritätisch, Geschäftsführung, Betriebsräte, Wirtschaftsministerium, Landkreis, Stadt drinne. Und dann wurden aus diesem Lenkungskreis Arbeitsgruppen gebildet. Arbeitsgruppen sind aktiv momentan. Nach dem Startthema gab es ja mehrere Sitzungen. Es ist einmal Fachkräfte. Da sind jetzt schon verschiedene Sitzungen gelaufen über die Arbeitsagentur. Wie macht man das? Wie kriegen wir zusammen was hin? Energie. Da sind jetzt letztendlich Netzwerke entstanden, überregional über den Firmen. Das gab es früher auch nicht. Das muss man ja mal so sehen. Wenn man einen zurückspringen, noch mal ganz kurz, der Termin beim Minister, beim Wirtschaftsminister im Land Niedersachsen, da haben sich ja vorher schon ganz viele Sachen getan. Da haben sich die Geschäftsführer schon vernetzt. Das gab es früher nicht. Das hieß, da waren die und da waren die und wir reden nicht miteinander. Also so richtig so. Und das hat auch schon viel gebracht. Energie, Bürokratieabbau haben wir mit drinne. Da kann man merken auf jeden Fall, dass auch die Institutionen, die Verwaltung das sehr toll finden, dass einmal die Verwaltung Landkreis bzw. Stadt, Landkreis mit Land und mit Bund über irgendwelche Baugenehmigungen sprechen. Man ist da relativ schnell raus, wenn die anfangen zu erzählen mit ihren Gesetzen. Aber die freuen sich wirklich auf diese Arbeitsgruppe, weil sie wirklich aufgesetzt worden sind und gesagt worden, ihr müsst was machen. Und Netzwerk. Ich habe es mal Stammtisch genannt, wollten die Chefs nicht so hören, aber das ist halt letztendlich, dass man sich vernetzt, dass man miteinander spricht. Und das ist auch der Schlüssel von allem.
Ich meine, hier hat Olli die Betriebsratsinitiativen, die beispielhaft sind, natürlich, die da besprochen werden. Wir haben aber auch gemerkt, das sind Themen der unternehmerischen Dispositionsfreiheit, wo eigentlich gar keine Mitbestimmung herrscht. Das heißt, wir würden diese Themen niemals bearbeiten und mit den Arbeitgebern besprechen, weil er sagen würde, das sind Themen, die nur mir angehen und daraus leiten wir zurzeit auch keine Maßnahmen ab. Man ist frühzeitig im Boot, man ist frühzeitig am Tisch und genau das haben wir mit den 290a erreicht, dass wir tatsächlich in diese Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Es gestaltet sich natürlich schwierig, weil die vor Ort können nicht 100% sozusagen Entscheider umlegen, aber die können dazu Beiträge bringen, wo das machbar ist und wo das dann nach oben gehört wird. Und das sehen wir als Riesenvorteil.
Ihr habt das jetzt sehr eindrücklich geschildert. Wie geht's denn jetzt weiter?
Es werden einzelne Themen besprochen, wo wir sagen, was können wir in diese Gruppe machen? Ein paar Themen hat Olli jetzt gerade angesprochen, die da besprochen werden. Es können auch Themen rein wie flexible Gestaltung der Arbeitszeit, Teilzeit und Arbeitszeit, aber auch klassische betriebsverfassungsrechtliche Normen können da besprochen werden, die in dieser Arbeitsgruppe sozusagen als Gemeinschaft besprochen werden und nachher in den Gremien dann vor Ort hineingebracht werden. Ein Beispiel ist die Qualifizierung der Arbeitnehmer und das ist eine Sache, die man gemeinsam auch besprechen kann, weil da ist die Verflechtung da, weil AOS und die DAU und andere Betriebe, Olin und Trinseo und DuPont bzw. IFF, die arbeiten ja schon mit der Ausbildung zusammen. Und insofern kann man das ja harmonischer gestalten und auch unterm Strich vielleicht Kosten sparen. Und da kriegt man den Arbeitgeber dann immer schnell ins Boot, wenn man dann über Kostenreduzierung spricht.
Ja, super. Jetzt noch an euch drei Tipps für Betriebsräte, die vor einer ähnlichen Ausgangslage stehen.
Also ich das Rechtliche noch mal ganz kurz erläutert für Betriebsräte, dass dem Paragraph 92a Betriebsverfassungsgesetz kann nun halt nicht als alleine kann nicht alleine funktionieren. Es kann natürlich ohne weiteres mit anderen Beratungen, wie zum Beispiel nach den Paragraphen 106 und 111 verbunden werden. Und das ist eine gute Sache. Man hat den 106er und 111er im Betrieb, wo man gewisse Regelungen schaffen kann und Beratungsrechte ausüben kann. Aber der 92a gibt natürlich die Möglichkeit, auch außerhalb zu agieren, so wie wir das gemacht haben. Und das sehen wir als Riesenvorteil.
Olli?
Also meine drei Punkte, die ich mir jetzt mal ausgedacht habe: Sprecht mit anderen Betriebsräten, bildet Allianzen, nimmt die Politik mit in die Pflicht, macht es selber und nicht über die Geschäftsführung, sondern spricht sie ruhig selber an. Sie sind unsere Vertreter, sie sind für uns da, und stellt das eigene zurück und konzentriert euch auf die gemeinsamen Ziele. Ist nicht immer einfach, weil wir als Vorsitzende alle vorne stehen und auch stehen wollen. Deswegen machen wir das, was wir machen. Aber besser ab und zu zurückzuweichen und geduldig sein, auch wenn andere als Luftschloss aus oder als Luftschloss betiteln die ganze Sache. Am Ende des Tages, wenn man lange dabei bleibt und lange aushaltsam ist, kommt auch was Gutes bei rum, so wie wir es euch gezeigt haben.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide.
Bitteschön.
Bitteschön.
Bevor wir in die zweite Gesprächsrunde starten, noch ein Hinweis auf eine interessante Veranstaltung. Die Labora 2024, die hybride Konferenz der Hans-Böckler-Stiftung zur Arbeit der Zukunft, öffnet am 19. September zum 7. Mal ihre Türen im Berliner Café Moskau und auf labora.digital. Das Motto ist dieses Jahr Fill the Gap, und darum geht's. Lücken prägen die Auseinandersetzungen und die Transformation. Lücken im politischen Diskurs, im Finanzplan, in sozialen Fragen. Die Labora will diese Leerstellen benennen und gleichzeitig zeigen, dass wir gemeinsam in der Lage sind, sie zu füllen. Für eine demokratische, von Fairness und Nachhaltigkeit geprägte Arbeits- und Wirtschaftswelt. Dafür gestalten knapp 70 Partner aus Gewerkschaften, Politik und Zivilgesellschaft das Programm zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung. Mit 30 eigenen Sessions und Impulsen und zahlreichen Ausstellungen auf dem Markt der Ideen. Auch der Bund Verlag stellt dazu aus und präsentiert seine App speziell für Betriebsräte. Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr wissen möchtet, dann findet ihr den Link zum Programm und zur Anmeldung in den Shownotes. Und weiter geht's mit der Vorstellung eines weiteren nominierten Gremiums für den Deutschen Betriebsrätepreis 2024. Am Zug sind die Kollegen von GlaxoSmithKline in Dresden.
Durch einen signifikanten Einbruch auf dem Impfstoffmarkt für 2023-2024 verlor GlaxoSmithKline Biologicals am Standort in Dresden schlagartig mehr als 50% seiner Aufträge. Und der Betriebsrat musste eine Lösung für die Unterbeschäftigung der Beschäftigten finden und betriebsbedingte Kündigungen vermeiden. Wie das solidarisch und innerhalb kürzester Zeit gelang, erzählen uns heute der Betriebsratsvorsitzende von GSK, Peter Missbach, und der stellvertretende Vorsitzende Erik Jakob. Ich begrüße euch, Peter und Erik. Hallo.
Ja, hallo Eva. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Gehen wir gleich drauf ein und springen rein mit der ersten Frage. Könnt ihr mir nochmal oder könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal beschreiben, wie die Ausgangssituation auf dem Impfstoffmarkt Ende 2023 gewesen ist?
Ja, Eva, wenn ich die Lage mal plakativ beschreiben würde, stell dir ein schwarzes Bild vor. Also wirklich rabenschwarz für uns. Das hat unser Standort in dieser Form noch nie erlebt. Wir sind schon ein sehr alter Standort. 110 Jahre. Wir hatten das damals auch schon in die Beschreibung mit reingepackt. Mittlerweile noch älter. Und ja, Dresden hat da eine Geschichte hinter sich. Das Werk wurde bombardiert. Wir haben die Wende überstanden, wir haben verschiedene Hochwässer überstanden und dann war das das erste Mal, seit es auch überhaupt einen Betriebsrat in Dresden gab und es gibt seit 1990, dass die Auslastungskurve so dermaßen abgesunken ist, dass wir wirklich dastanden und sagen mussten, ja Mensch, wir haben hier über 800 Beschäftigte am Standort, wir haben nur noch 50% oder weniger zu tun, die Gebäude stehen still, die Anlagen stehen still, es hängen Familien dahinter, also wirklich ein, für uns in unseren Verhältnissen ein sehr schwarzes Bild, was der Standort so in den Jahrzehnten oder in dem Jahrhundert noch nicht erlebt hatte.
Wie seid ihr dann vorgegangen? Was habt ihr, wie habt ihr den Stellenabbauplänen des Arbeitgebers begegnen können?
Also wir haben plakativ gesagt auch wieder erstmal die Abbaupläne entgegengenommen, haben uns das angeguckt und haben aber vorneweg auch schon bei der Übergabe gesagt, Stellenabbau ist nicht das optimalste Mittel für uns. Wir haben dadurch auch viele verschiedene Gegenvorschläge erarbeitet, also in sämtliche Richtungen, die es eben gibt, egal ob es nur in Kurzarbeit ist, ob es Arbeitszeitreduktion ist, ob es andere Möglichkeiten gibt, über den Manteltarifvertrag zum Beispiel zu gehen. Nach verschiedenen Brainstorming-Terminen und auf verschiedene Evaluationen von Terminen oder eben auch Meetings, die wir hatten, haben wir uns gesagt, gut, die Arbeitszeitreduktion ist wirklich das effektivste Mittel. Das gibt auch den Tarifvertrag eben her. Wir kommen ja vom Flächentarifvertrag von 38,5 Stunden, haben dann eben gesagt, gut, wir können 10% abbauen. Wenn man das auf die Personengruppe runterbricht, ist es für ein Unternehmen ziemlich viel in der Größenordnung und haben aber uns gesagt, okay, Arbeitszeitreduktion ist wirklich verträglich. Wir sind dann bei knapp 35 Stunden, also sind genau bei 35 Stunden rausgekommen für die Arbeitszeitreduktion und es ist für alle Mitarbeiter sozial verträglich. Das war für uns das Statement, was wir nach außen gegeben haben und haben uns so auch mit dem Arbeitgeber und zusammengesetzt und haben die Verständigung gebracht, das ist eben das Mittel, die Arbeitszeitreduktion zu geben. Gerade eben im Fokus eben auch Dresden, hat oder baut gerade mehrere verschiedene Werke auf, die eben auch gewisse Mitarbeiter suchen. Und wenn wir in die Halbleiterindustrie gucken, es ist eine sehr große Konkurrenz für uns. Und wenn wir und die Lage ist zwar jetzt gerade schlecht, aber wir müssen auch in die Zukunft schauen. Was bringt es uns jetzt, wenn die knapp 10% Mitarbeiter weg sind? Sie sind dann eben weg, weil eben die große Konkurrenz in Dresden vor der Tür steht. Und daher haben wir uns gesagt, Stellenabbau ist für uns keine Option.
Ich stelle mir das auch schwer vor, wenn ich jetzt auf einmal als Beschäftigter mit meiner Arbeitszeit runtergehe, dann habe ich ja auch weniger Geld. Ne? Wie habt ihr die Belegschaft und die betroffenen Abteilungen dabei mitgenommen und welche Rolle spielte der Zeitfaktor dabei?
Ja, Eva, ich glaube, das war wirklich die größte Herausforderung in dem gesamten Paket. Also man kann nicht kommunizieren und egal wie es sich entwickelt, die Gerüchte sind immer schneller wie die Wahrheiten. Also es gingen dann schon ganz schnell Themen durchs Werk, wo noch nicht mal drüber gesprochen wurde, wo wir auch gesagt haben, okay, wir müssen jetzt ganz schnell hier Transparenz reinbringen und wir müssen irgendwie versuchen, die Belegschaft mitzunehmen auf der Reise. Und das war so ein bisschen erstmal wieder eine Arbeitssession für den Betriebsrat. Wir haben uns dann eingeschlossen, überlegt, okay, wie gehen wir das Ganze an? Dann haben wir uns weiter dazu ausgetauscht, dass wir gesagt haben, wenn das fliegen soll, dann brauchen wir eine Vorbildrolle. So. Ohne Vorbildfunktion kann das für uns nicht funktionieren. Wir sind die Arbeitnehmervertretung. Das heißt, für uns war das mit einem Fingerschnipp eindeutig. Wir müssen hier die Ersten sein, die diesen Schritt gehen. Wir reduzieren unsere Arbeitszeit und gehen mit gutem Beispiel voran. Dann sind wir weiter in der Diskussion gegangen. Das ist uns zu wenig. Das reicht nicht, die Belegschaft mitzunehmen. Was macht denn unsere Geschäftsleitung? Wer sind denn die zwei Spitzen im Unternehmen? Arbeitgebervertretung, Arbeitnehmervertretung. Also sind wir in einen damaligen runden Tisch mit unserer Geschäftsleitung eingestiegen und haben diskutiert und diskutiert und diskutiert und telefoniert und ganz viele E-Mails geschrieben. Das zog sich wirklich nochmal eine ganze Zeit, bestimmt 2 Wochen. Dann war es auch soweit, dass wir unsere Geschäftsleitung überzeugen konnten, mit uns gemeinsam den Schritt zu gehen als Vorbild. Und damit konnte die ganze Situation schon verändert werden. Auf einmal hatte man die Unternehmensspitze und die Mitbestimmungsspitze als Vorbildrolle. Das Ganze haben wir dann nochmal unterstrichen mit einem Symbol zur Wiedererkennung, so wie wir es mit unserem Unternehmensbranding schon machen. Wir haben dann angefangen, Button zu pressen schöne große 5-Zentimeter-Button, die haben uns in jedem Termin begleitet, wo wir ganz groß drauf geschrieben haben, 35 Stunden, eine Uhr daneben ist gleich Arbeitsplatzerhalt. Mhm. Und das ist so ein bisschen immer unsere mitschwingende Botschaft gewesen in jeder Abteilungsversammlung, in jeder Betriebsversammlung, in jeder Verhandlungsrunde. Nicht jedes Geschäftsleitungsmitglied hat den Button mit Freude getragen. Ja. Das haben wir festgestellt. Bei uns war das aber der Fall. Wir haben dann auch versucht, noch weiter die Solidarisierung über die Termine voranzutreiben, indem wir den Kollegen die Möglichkeit gegeben haben, hey, hier ist eine ganze Kiste, nehmt euch doch einfach ein paar mit, unterstützt das Ganze in den Abteilungen mit, redet, sprecht offen mit uns. Und so tauchen dann immer mehr von diesen Ansteckbutton im Werk auch auf. Aber ich gebe dir recht, wenn es ums Geld geht, werden die Leute, herausfordernd, würde ich es jetzt mal nennen. Uns geht es nicht schlecht. Erik hat es vorhin schon gesagt, wir sind im Flächentarifvertrag, der IGBCE. Das heißt, wir haben gute Entgelte, wir sind aber auch hochqualifizierte Fachkräfte. Das heißt also da, das erstmal der Belegschaft auch zu vermitteln, dass es nicht darum geht, jemanden, hey, wir nehmen euch Geld weg, nein, wir versuchen, ein Mittel zu finden, dass jeder am Ende des Tages noch seine Familie ernährt, den Kühlschrank voll hat und trotzdem seinen Arbeitsplatz behalten kann und nicht auf Bürgergeld oder andere Mittel angewiesen ist.
Wie sieht die Lage im Unternehmen jetzt aktuell aus?
Es ist immer noch weiterhin angespannt. Also der Impfstoffmarkt hat sich noch nicht wirklich erholt. Das ist eben das, was wir aktuell noch sehen dazu. Wir versuchen immer wieder auf Verbesserungen hinzuwirken, also auch gerade durch kreative Ideen irgendwas ranzuholen, ist aber eben schwierig, weil wir ja eben auch gebunden sind, eben auch durch verschiedene Regulatorien. Was wir aber auch mitbekommen gerade ist, Peter sagte es schon, Geld ist zum Beispiel ein Thema gewesen durch die Arbeitszeitsenkung. Die Medaille hat immer zwei Seiten. So schlecht, wie es am Anfang klang, oder eben so schlecht, wie es eben ist, mit eben auf Geldverlust, haben wir aber auch dadurch eben auch mehr Freizeitzeit generieren können. Das ist natürlich eben immer die zweite Seite der Medaille, die am Anfang keiner so wirklich wahrhaben will. Aber das Feedback, was wir eben durchweg bekommen, ist eben auch positiv, denn dadurch konnte man eben zum Beispiel neue Arbeitszeitmodelle generieren. Also die klassische 4-Tage-Woche haben wir zwar bei uns nicht. Also wir haben sie schon, aber nicht im klassischen Sinne, dass ich wirklich 4 Tage arbeite, sondern durch den Überstundenaufbau, den wir eben generieren, weil wir eben ganz normal gehen, kann ich eben dadurch mir einen 4. Tag oder den 5. Tag eben freigeben, um eben frei zu haben. Dadurch habe ich eben ein längeres Wochenende. Wir haben es eben auch geschafft, zum Beispiel zu sagen, wir können zum Beispiel aus dem 4-Schicht-System, also rollende Woche, eben rauszugehen in ein 3-Schicht-System, wo vielleicht auch der Freitag frei, Nachtschicht frei hat zum Beispiel. Diese besonderen Effekte gab es eben, weil man sich eben damit auch gesagt hat, die Chance nutzen wir, um dort eben auch unsere Prozesse nochmal zu hinterfragen dazu. Und was jetzt eben noch dazu kommt, was der nächste Schritt ist, wir haben es auch bei unseren Bewerbungsschreiben reingeschrieben, dass ab 1.1. der erste Teil des Unternehmens runtergeht und jetzt folgt der letzte Schritt zum 1.9., wo jetzt die restlichen Bereiche, Abteilungen runtergehen und sowie die AT-Mitarbeiter, weil die genauso bei uns im Fokus mitstanden, dass eben die außerbetrieblichen Mitarbeiter genau auch die Arbeitszeit absenken sollen, um eben die 9,1% oder die 10% Arbeitszeitreduktion.
Genau. Also ich würde noch kurz was mit ergänzen hinten dran. Das war eben auch wirklich das, was Erik gerade ausgestaltet hat, wo wir gesagt haben, solidarisch, wir sitzen alle in einem Boot. Es gibt nicht nur die da unten und die da oben, die Produktionsmitarbeiter und die Leitungsköpfe, die Tarifler und die ATler, nein, alle. Und deswegen, das war auch das, was wir von Anfang an durchgezogen haben als roten Faden und dem Arbeitgeber auch ganz klar mitgeteilt haben, pass auf, wir machen das für Mann und Maus, für jeden. Wenn du anfängst, versuchst hier Gruppen auszuklammern oder kreative Interpretationen zu finden, wieso das für manche nicht zutrifft, dann diskutieren wir auf einer anderen Ebene weiter, weil uns geht's um den Stellenerhalt, um unsere Mitarbeiter und um den Standorterhalt und da muss jeder mit ran. Egal wer.
Was sind aus eurer Sicht die wichtigsten Faktoren für euren Erfolg, den ihr jetzt auch erzielt habt?
Ja, aus meiner Sicht vom Vorsitz raus gesehen ist das Wichtigste ein ganz, ganz starkes Gremium, was eng zusammensteht, was wirklich gut geschult ist und was einfach mitzieht. Muss man mal wirklich so sagen, das sind dann Zeiten gewesen, wo wirklich draußen, es ist dunkel geworden, ja, wir haben alle Verpflichtungen, aber jeder hat für sich dann auch Möglichkeiten gefunden, wenn wir einfach mal auf sowas, wir sind ein sehr junges Gremium, das heißt, es gibt auch viele Eltern bei uns, dann wurde eben kreativ gesucht, liebe Oma, liebe Opa, kannst du vielleicht heute meine Kinder vom Kindergarten abholen? Wir müssen hier was ganz Wichtiges bearbeiten und dann waren die Kollegen da und dann haben wir gesessen, dann haben wir Schulter an Schulter dort gearbeitet. Es war für den Zusammenhalt sehr, sehr schön für das Thema, da wünscht man sich natürlich andere, also wirklich diese Stärke, auch das gegenseitige Stützen dabei. Es ist viel Negatives in der Zeit aufgekommen, ist kein Geheimnis. Ja, sagten wir vorhin schon, wenn es ums Geld geht. Mhm. Dementsprechend gab es auch Mitarbeiter, die gesagt haben, ja, Betriebsrat, seid ihr, ich nehme jetzt mal das Wort und wenn es euch nicht passt, schneidet es raus, seid ihr denn komplett bescheuert? Mhm. Was wollt ihr denn an meinem Geldbeutel? Mhm. Dann entlasst doch lieber Leute, aber geht weg von meinem Geld, wo wir gesagt haben, boah, das wurde dann auch schnell persönlich und die Kollegen sind dann auch zur Gewerkschaft gegangen. Wir haben dann einen sehr, sehr guten Draht zu unserer Gewerkschaft, haben uns direkt ausgetauscht. Sind alles Punkte gewesen, die natürlich weder Hand noch Fuß hatten. Aber es ist erstmal in den Leuten drin und es hat sie beschäftigt. Mhm. Dann haben wir als nächsten Schritt eben auch wieder mit unserer Gewerkschaft zusammen die Leute nochmal zusammengeholt, gezielt Gruppengespräche gemacht, Aufklärung betrieben, das auch transparent wieder mit in die Abteilungskommunikation reingenommen und gesagt, wir verstehen euch, wir können das nachvollziehen. Also wieder dieses transparente, offene Kommunizieren und der nächste Schritt, wo ich sage, das war essentiell für den Erfolg, ist die Vorbildrolle. Das haben wir ganz oft aus den Bereichen gehört. Und dann kamen wirklich dann auch die Produktionskollegen und haben gesagt, ja, aber mit euch draußen, also gerade ihr freigestellten Betriebs, das hat doch mit euch gar nichts zu tun. Wir haben gesagt, ja, na doch, ist doch auch unser Standort. Mhm, ja, warum sollst denn jetzt nur du weniger Entgelt haben und weniger arbeiten, während sich für uns nichts ändert? Wir wollen ja alle morgen hier noch tätig sein. Ja, also zu guter Letzt, das war ja ein Marathon im Sprinttempo, so würde ich es mal zusammenfassen, der emotional herausfordernd war.
Ja, ich kann auch ergänzen dazu. Also ich glaube auch der große Erfolg, den wir eben auch feiern können, ist eben die Transparenz, die wir geschaffen haben. Wir haben auf allen Ebenen Transparenz gesagt. Egal welche Schritte wir geführt haben, wenn wir was Spruchreifes hatten, sind wir in die Abteilung gegangen, haben mit den Mitarbeitern gesprochen dazu. Und haben eben sie abgeholt. Wir haben innerhalb von einer Woche haben wir rund 20 Kommunikationen in Abteilungen gemacht, in Bereichen. Wir sind zur Nachtschicht gekommen und haben eben mit den Gruppen persönlich gesprochen, haben eben auch zusammen mit den Abteilungsleitern und mit den Bereichsleitern eben dazu haben wir zusammengesessen und haben mit denen auch mit den Mitarbeitern hauptsächlich, also der Fokus ist immer der Mitarbeiter für uns gewesen, haben wir zusammen gesprochen, haben in kleinsten Gruppen gesprochen, egal ob es nun darum ging, welches Arbeitszeitmodell bekommt ihr, wie soll das strukturell aussehen, weil es ist ja auch eine gewisse Vorarbeit gewesen dazu. Wie setzt man das Ganze um? Wie Peter von uns auch schon sagte, die Zeitschiene war essentiell. Und das haben wir auch gesagt, dass das muss eben in kürzester Zeit vermittelt werden. Und es gab Frustpotenzial. Das ist das, was wir immer wieder auch uns gerieben haben dazu. Aber das mussten wir dann irgendwie handeln. Und ja, irgendwie haben wir es doch geschafft.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, guter Tipp, auch gute Empfehlungen nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, die uns zugehört haben. Ich danke euch ganz herzlich, Peter und Erik.
Bitte, sehr gerne.
Euch auch.
Wenn das nicht dicke Bretter sind, die hier in Stade und Dresden gebohrt worden sind. Aus Sicht der Preisjury auf jeden Fall tolle Beispiele dafür, welche Effekte Vernetzung und Solidarität auf die Beschäftigungssicherung haben können. In Kürze stellen wir hier in AIB Audio weitere spannende Projekte aus dem Kreis der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2024 vor. Wenn ihr darüber hinaus Interesse an Best Practice und aktuellen Fragen der Betriebsratsarbeit habt, dann empfehlen wir auf jeden Fall einen Blick in unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Hier berichten wir monatlich darüber, was für Betriebsräte wichtig ist, welche rechtlichen Grundlagen zu beachten sind und wie ihr mit konkreten Problemstellungen im Gremium umgehen könnt. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Darin findet ihr weitere Informationen und den Link für ein kostenfreies Testabo der Arbeitsrechte im Betrieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter oder schickt uns Kritik und Themenwünsche an podcast@bund-verlag.de. Und damit bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.